Also wenn wir mit irgendwas im Krieg sind, dann ist das unser Körper in den meisten Fällen. Und in dem Fall meine ich Krieg, wirklich Krieg. Die meisten Leute schauen sich im Spiegel an und sagen innerlich, ich könnte kotzen.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
Wie immer, hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wie schön, dass ihr auch in dieser Ausgabe dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid voller Zuversicht und freut euch jetzt dann bald auf die Weihnachtsferien und auf ein paar freie Tage. Und schön, dass ihr euch diese nächste Stunde schenkt. Es geht heute um ein Thema, das momentan unter dem Hashtag Selbstempathie in den sozialen Netzwerken die Runde macht und auch ganz wunderbar in die aktuelle Zeit passt. Selbstempathie, also eine Empathie oder auch ein Mitgefühl für sich selbst. Mitgefühl für sich zu haben, das klingt ja eigentlich erstmal total logisch und auch irgendwie total einfach. Aber Fakt ist, es ist genau das Gegenteil von einfach. Würde uns allen in diesem Moment wirklich mal bewusst werden, wie wenig Mitgefühl wir für uns haben? Ich glaube, da müssten wir ganz schön schlucken und uns auch erstmal setzen. Denn kaum jemand geht so hart ins Gericht mit uns wie wir selbst. Und wir merken es nicht mal. Wieso ist das so? Woran liegt das? Kann man überhaupt Mitgefühl für andere, aber nicht für sich selbst haben? Gibt es vielleicht da einen Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid? Und gehen wir häufig viel eher in Resonanz mit gewissen Gefühlen bei anderen und halten das dann fälschlicherweise für Empathie? Ein paar super spannende Fragen, denen wir in dieser Ausgabe mit einer der bekanntesten Trauma-Expertinnen des Landes auf den Grund gehen werden. Sie selbst nennt sich sogar Trauma-Aktivistin, was ich persönlich ganz großartig finde. Sie hat wunderbare Bücher zu diesem Thema geschrieben. Sie hat einen klaren Geist, eine große Wärme, eine Menge Wissen und Erfahrung. Und ich bin sehr sicher, sie wird uns allen in der nächsten Stunde das eine oder andere hoffentlich mitfühlende Äuglein für uns selbst öffnen. Ich sage herzlich willkommen, liebe Dami Scharf.
Wow, das war ja eine Anmoderation. Da bin ich ja schon in Schweiß gebadet, bevor wir überhaupt angefangen haben. Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Bücher geschrieben, aber gut. Also vielen Dank. Das war auf jeden Fall die netteste Anmoderation ever. Und vielen Dank für deine Einladung, Kathi.
Ja, sehr gerne. Du, da habe ich da jetzt vielleicht, das war vielleicht eine self-fulfilling prophecy meinerseits, weil da kommen vermutlich noch zahlreiche. Ich persönlich hoffe es zumindest.
Ja, es kommt, wird noch was kommen.
Sehr gut. Liebe Dami, vielleicht mal zum Einstieg. Was würdest du sagen? Ist Mitgefühl überhaupt ein Gefühl oder ist es vielleicht eher eine Haltung?
Das ist eine spannende Frage. Das ist wirklich eine spannende Frage. Ich glaube, es ist beides tatsächlich. Also es kann ein Gefühl, ein wirkliches Gefühl sein, weil wir ja emotional werden können dabei. Also wir können zum Beispiel, manche Menschen können ganz schwer weinen. Und meines Erachtens ist einer der Hauptgründe dafür, dass sie eben kein Mitgefühl mit sich haben. Und quasi in diese Emotion von sich selber betrachten zu können und zu sehen, wie viel Leid man zum Beispiel erfahren hat oder wie traurig was wirklich für einen ist, quasi gar nicht fühlen können, weil sie diesen Zugang zu sich selbst gar nicht haben. Und dann auf der Ebene ist es ein Gefühl. Und gleichzeitig wissen wir aus vielen spirituellen, auch geistigen Traditionen, dass es eben auch eine Haltung sein kann. Und die hat eben auch gar nichts mit Egozentrik zu tun und oder um den eigenen Bauchnabel zu kreisen, sondern ist insofern eine Haltung von Gnade mir selbst gegenüber, so würde ich das bezeichnen.
Mhm. Nach deiner Erfahrung, und du arbeitest seit über 20 Jahren, glaube ich, mit Menschen im Bereich Trauma und was Trauma und Mitgefühl für sich zu tun haben miteinander, darüber werden wir auch sprechen. Aber nach deiner Erfahrung, ist den meisten Menschen überhaupt bewusst, wie wenig mitfühlend sie mit sich selbst sind?
Nein, also weil, also es soll überhaupt nicht wertend klingen, aber ich glaube, dass wir uns ein bisschen aufmachen müssen zu uns selber. Also wir müssen den Fokus von wir schauen nach außen zu wir schauen nach innen wenden. Und das wird uns überhaupt nicht leicht gemacht in unserer Gesellschaft. Also wir kriegen ganz viele Anreize, ständig nach außen zu schauen. Und wir lernen auch in unserer Erziehung, dass eigentlich ständig andere dafür verantwortlich sind, wie wir uns fühlen. Das heißt, wir bekommen den Zusammenhang gar nicht gelehrt, dass wir unsere eigenen Gedanken und Gefühle erzeugen. Und zwar in der Art und Weise, wie wir das Außen interpretieren. Also, dass es einen Filter gibt, der zwischen dem liegt, was da außen passiert, und zwischen dem, was dann, wie wir in Resonanz gehen. Und dass der für dieselbe Situation bei 10 verschiedenen Menschen komplett unterschiedlich sein kann. Wir denken immer, wenn ich das fühle, dann fühlen das auch andere. Und erst wenn wir anfangen, quasi mit uns selber unterwegs zu sein und wirklich nach innen zu schauen in die Welt, die ungefähr mindestens genauso groß ist wie die Welt außen, dann fangen wir an zu sehen, aha, wie denke ich denn überhaupt? Wie bin ich überhaupt unterwegs in meinem eigenen Kopf? Wie kommentiere ich denn eigentlich den ganzen Tag die Welt da draußen, aber auch mich und mein Verhalten? Wie kommentiere ich das eigentlich?
Das ist auf jeden Fall schon mal ein mega spannender Einstieg, weil es tatsächlich ja so ist, dass wir uns häufig wünschen oder erhoffen, dass die Menschen von außen aufhören, uns zu bewerten oder zu verurteilen oder abzuwerten. Aber wie du schon sagst, es beginnt dann im Innen.
Auf jeden Fall. Ich glaube halt, dass wir wirklich, also ich habe neulich mit Freundinnen gesprochen und hatte so ein Bild von, dass wir alle mit so einer Steckdose rumlaufen. Und da, wir suchen sozusagen den Stecker, wo das Glück rauskommt. Ja, und wenn wir uns neu verlieben, dann denken wir, jetzt haben wir es, der Stecker rein quasi. Das hält dann auch so ein paar Monate und dann wird es so ein bisschen desolater alles. Und dann suchen wir, wo wir den Stecker irgendwo anders hinkriegen können und ob das jetzt ein neuer Job ist oder sonst irgendwas. Also wir haben einfach diese Vorstellung, Glück kommt von außen in uns rein. So. Und das macht natürlich einen Riesenunterschied, wenn ich mir vorstellen würde, ich bin ein Kraftwerk für Freude, für Mitgefühl, für was auch immer. Und die Erzeugung liegt quasi in mir selbst. Das ist ein vollkommen anderes Bild. Neulich habe ich einen Bericht oder auch einen Vortrag gehört, wo es auch um welche Auswirkungen Trauma eigentlich auf die Ökologie hat oder wie wir mit der Erde umgehen, was ein sehr spannendes Thema ist in sich. Und da gab es einfach nur ein Schaubild von wie indigene Völker den Platz der Menschen sehen, nämlich in einem Kreis. Und da sind die Tiere und Landschaft. Und wir sind einfach ein Teil von diesem Kreis. Und in unserer Kultur sieht man das als Dreieckspitze, eine Pyramide. Und wir stehen ganz am oben alleine drauf. Allein wenn man darüber mal meditiert, was nur dieses eine Bild für eine Wirkung hat, wie wir mit uns, aber auch mit der Welt umgehen. So kann ich mir das auch vorstellen, ob ich wechsle, dass ich die Erzeugerin quasi bin von allen Gefühlen, auch von positiven Gefühlen, oder ob die Erzeugung außerhalb von mir liegt. Das macht quasi ein Erdbeben in meine Wahrnehmung von der Welt.
Und trotzdem denken ja so viele Menschen, dass sie ganz viel Mitgefühl haben. Also ich glaube, ein Satz, den jeder von uns schon mal gehört hat, oh, ich kann da gar nicht hinschauen, ich bin so empathisch, wenn vor mir jemand sitzt, der ist so traurig, da bin ich gleich mit traurig. Aber das ist ein Missverständnis, was den Begriff Empathie angeht, oder?
Ja, also Empathie ist ein schwieriger Begriff. Also Empathie und Mitgefühl sind nicht unbedingt das Gleiche meines Standes, Wissensstandes sozusagen, und Mitleid nochmal ganz anders. Also Mitgefühl bedeutet einfach, dass ich bei dir sein kann, und Empathie eigentlich auch, ich kann bei dir sein und aus deiner Perspektive schauen, was dir passiert und quasi sehen, was für dich Bedeutung hat. Mhm. Und das, was viele Menschen machen, ist, sie glauben, weil sie quasi deine Gefühle mitbekommen, sei das Empathie. Aber ganz viel unserer Wahrnehmung, vor allem wenn wir einen schwierigen Lebenshintergrund haben und eigentlich keine guten Bindungen gelernt haben und in unserer Kindheit gelernt haben, wachsam zu sein, also immer mitzubekommen, wie gut unsere Eltern drauf sind, ob Gefahr im Verzuge ist und so weiter, dann sind wir super sensibel, was in unserer Umwelt vorgeht und welche Gefühle bei anderen Leuten sind, aber immer rückbezüglich auf uns selbst. Mhm. Also ja. Quasi, es ist, ich habe immer eigentlich, da ist mein Fokus ich. Und ich gucke, wie es dir geht und ich kriege das vielleicht auch gut mit, aber eigentlich in Bezug darauf, wie unser Kontakt sich dann gestaltet. So, das ist keine Empathie und das ist kein Mitgefühl. Das ist einfach eine Sensibilität meiner Umwelt gegenüber, die aus Wachsamkeit entsteht. So, und Empathie bedeutet, ich kann mich rauslassen. Und Mitgefühl. Ich kann mich komplett da rauslassen. Ich kann einfach für dich sehen, sagen wir hätten eine Beziehung und du würdest sagen, du Dami, ich habe ein total tolles Jobangebot bekommen in New York. Und dann wäre mein Job, als wenn ich normal reagiere und in mir gefangen bleibe, reagiere ich damit, dass du dann viel zu weit weg bist für mich. Ja, so, also ich komme sofort ins Drama, oh, dann sehen wir uns kaum noch, oh Gott, du gehst und. Das wäre sozusagen, wenn ich zwar fühle auch deine Begeisterung und so weiter, aber ich beziehe es sofort auf mich und was es für mich bedeutet. Echte Empathie wäre, boah, das ist ja ein wahnsinnig tolles Angebot für dich. Das freut mich einfach erstmal total. Ich kann mir vorstellen, du musst over the moon sein und wie großartig für dich so. Und dann kann ich sagen, und ich würde gern mit dir drüber reden, wie wir damit jetzt weiter umgehen können. So, als Paar. So. Und das sind zwei einfach vollkommen verschiedene Perspektiven. Und eigentlich, wenn jemand mit reagiert, mit der eigenen Angegriffenheit oder ich Verlustgefühl, dann wissen wir eigentlich immer, jemand ist gerade nicht empathisch. Mhm. So, also das hat überhaupt keinen Sinnzusammenhang. Ich darf mich schon reinbringen. Ich darf auch hinterher dir sagen, das macht mir Angst. Aber quasi, es ist nicht meine einzige und alleinzige Reaktion so. Natürlich, wenn wir in einer guten Verbindung sind, hättest du auch ein Interesse, darüber zu sprechen. Und wir können uns da begegnen. Und das ist aber ein Riesenunterschied, als wenn ich erstmal quasi Land unter und ich nehme dir deine Freude eigentlich weg. Das ist für mich der Unterschied. So, verständlich? Ja.
Mehr als das. Ich finde sogar ein genialer Vergleich, weil diese Situation, die du da gerade geschildert hast, die kennen wahrscheinlich ganz viele Menschen. Es würde jetzt, man könnte jetzt noch philosophieren, was denn eigentlich bedingungslose Liebe ist, weil das wäre ja dann tatsächlich ein bedingungsloses, ich möchte für dich, was du für dich möchtest. Aber wenn wir natürlich gerade was Bindungstraumatisierungen angeht, so sehr unsicher gebunden sind und auch eine große Unsicherheit haben, dann ist das halt nicht so leicht. Und jetzt kommen wir auch schon zum Thema, warum wir zwei auch heute darüber sprechen, über das Mitgefühl für sich selbst. Was haben denn Trauma und Mitgefühl für sich oder auch Mitgefühl für andere miteinander zu tun?
Also zum ersten Mal würde ich gerne das Wort Trauma für alle ein bisschen klären, weil eben gesellschaftlich immer noch diese Idee ist, also unter einer Vergewaltigung oder einer Naturkatastrophe ist gar nichts traumatisch. Das stimmt so leider einfach gar nicht, sondern viele, viele Menschen von uns sind betroffen. Man unterscheidet ganz kurz Schocktrauma und Entwicklungstrauma. Schocktrauma wäre ein wirklich einzelnes Erlebnis, was ich hatte, vom Autounfall zu einer Operation, zu einer Trennung, so. Kann das alles Mögliche sein? Muss es nicht sein, aber kann es sein. Entwicklungstrauma ist sehr viel diffiziler. Ich wünschte, das Wort Trauma wäre da gar nicht drin enthalten in dem Wort, weil sich dann von alle distanzieren. Entwicklungstrauma fängt da an, wenn unsere Eltern eigentlich nicht zum Beispiel empathisch zur Verfügung standen, wenn die uns sich nicht einstimmen konnten auf uns, weil die in ihren eigenen Themen gefangen waren oder uns nur alle 4 Stunden gestillt haben oder uns einfach vom Baby an ins Nachbarzimmer verlegt haben zum Schlafen, was ja immer noch leider ganz viel gepredigt wird. So, also wenn wir wenig Körperkontakt hatten oder wenn unsere Eltern uns oft gedemütigt haben, etc., etc. Also eigentlich Dinge, die wir fast aus dem Alltag alle kennen, so. Und all das hinterlässt eben Spuren, je nachdem, wie viel das war. Man spricht heute eben nicht von perfekten Eltern, sondern von genügend guten Eltern in der Bindungstheorie. Mhm. Kinder können sehr resilient sein, aber ab einem bestimmten Punkt eben auch nicht mehr. Ja, wenn ich mir immer erst eine halbe Stunde schreien muss, bis jemand kommt, habe ich eben das Gefühl, ich muss mich ungeheuer ins Zeug legen, damit ich gesehen werde. Und Bindungsmuster, wie wir als Erwachsene Paarbeziehungen führen, kann man schon bei Babys mit einem Jahr quasi nachweisen, wie das später sein wird. So, und ja, und wir übernehmen, also ich sage immer, wenn man der eigenen Stimme im Kopf lernt zu lauschen, dann weiß man ungefähr, wie unsere Eltern mit uns umgegangen sind. Weil davon wird diese Stimme geprägt. Wir übernehmen quasi, wie mit uns gesprochen wurde oder mit welcher Haltung mit uns gesprochen wurde. Das muss ja alles gar nicht so explizit sein. Also ich muss nicht was Böses sagen, um dir zu zeigen, dass ich gerade ganz unzufrieden mit dir bin. So, dafür brauchen wir nicht mal Worte, wir können das über Blicke erledigen. Also es wird so viel im nonverbalen Bereich auch transportiert, oder selbst wenn Eltern ein Problem zum Beispiel haben oder sich ekeln, wenn sie die Windeln wechseln muss. Ich sehe quasi als Baby ein angeekeltes Gesicht, und selbst wenn es nur eine Millisekunde ist, die Babys sehen das. Ich habe schon faszinierende Aufnahmen davon gesehen, wie Babys sich darauf einstellen, wenn Mütter einmal angeekelt gucken, so, und wie die darauf reagieren. Also wir sind, worin wir am allerfeinsten sind, ist zu merken, ist die Kommunikation echt und kongruent, und bist du präsent? Bist du bei mir? So, wir merken, wenn wir mit jemandem essen gehen, wir sehen den Blick aufs Handy. Und es ist immer eine Beziehungsunterbrechung quasi. Oder jemand guckt uns über die Schulter und guckt andere Leute an im Gespräch. Wir reagieren da innerlich drauf. Und das wird eher leider mehr als weniger. Und wir lernen ja Kommunikation dadurch, wie mit uns gesprochen wurde und wie unsere Eltern miteinander kommuniziert haben. Das heißt, wir können schon alle Kommunikationsmuster, bevor wir den ersten Satz gesagt haben. Das machen wir uns einfach überhaupt nicht klar, weil wir uns nicht erinnern an die Zeit. Aber wir haben quasi schon perfekt gelernt, was Beziehung ist, was Kommunikation ist, wie Einfühlsamkeit geht und so weiter, bevor wir überhaupt den ersten Satz gesprochen haben. So, und je nachdem, wenn zum Beispiel meine Stimmen im Kopf mich den ganzen Tag nur bewerten, beurteilen und aburteilen, dann weiß ich, wow, meine Eltern müssen ziemlich bewertend gewesen sein. Und da war offensichtlich wenig Zugewandtheit und Unterstützung. Oder wenn die innere Stimme immer sagt, das solltest du nicht tun, das wird schlimm. Oder also haben wir viel Angst induziert bekommen. Und diese Stimmen kommen nicht aus dem Off, die kommen nicht, weil der Himmel so blau ist oder so, sondern wir haben das einfach gelernt, unsere innere Kommunikation.
Wow. Ich glaube, da müssen jetzt einige mal ganz kurz durchatmen an dieser Stelle, weil das natürlich eine ganz schöne Packung ist, die so viele Menschen betrifft, die davon gar nichts wissen, wie du schon gesagt hast. Also gerade der Bereich Entwicklungstrauma. Und das würde ich sofort unterschreiben. Ich würde auch wünschen, man würde da einen neuen Begriff finden statt Trauma, weil es eben so wahnsinnig starr ist in der Wahrnehmung. Aber gerade Trauma braucht, finde ich, in diesen Zeiten ein ganz anderes Verständnis auch in der Gesellschaft. Und deswegen gibt's ja zum Glück so wunderbare Menschen wie dich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe häufig das Gefühl, dass wir besonders gnadenlos sind, wenn es um unseren Körper geht und wenn es um unsere Leistung geht oder dass uns etwas gelingt, was ich schon Sachen zu mir gesagt habe. Körper und Leistung, oder? Was würdest du sagen?
Also ich sage jetzt mal ganz persönlich, das kannst du dann rausschneiden, das Leistungsthema ist dein Thema, würde ich sagen, sozusagen, so von wo du herkommst.
Ah, interessant.
So, das haben nicht alle, aber einige. Also es gibt Entwicklungsschritte, die wir alle durchlaufen, quasi. Und je nachdem, wie wir darin begleitet worden sind, gibt es bestimmte Überzeugungen, die bleiben. Wie zum Beispiel, möchtest du, dass es richtig gemacht wird, mach es alleine. Oder ich bin nur so viel wert, wie ich tue. Dass überhaupt über Tun sich definiert wird. Andere haben was, ich bin sowieso überhaupt gar nichts wert. Ich habe eigentlich gar kein Recht, auf der Erde zu sein. Oder ich werde nie satt werden. Es wird nie genug für mich geben. Alle werden immer mehr haben als ich. Etc. etc. Das sind alles Entwicklungsschritte, die wir durchlaufen. Wenn die gut laufen, dann haben wir quasi positive Überzeugungen. Und wenn sie schlecht laufen, haben wir eben nicht sehr hilfreiche Überzeugung, um mit einem angenehmen Gefühl ins Leben zu gehen, sozusagen. Mhm. So. Und wenn Eltern natürlich viel über Leistung gemacht haben und zum Beispiel man gelernt hat, wenn ich gut in der Schule bin, dann bekomme ich mehr von meinen Eltern. Das heißt, das, was Kinder ja machen, ist, sie passen sich in ihrem Verhalten so an, dass sie die Beziehung am optimalsten für sich selbst gestalten bekommen, dass sie am meisten Liebe bekommen, um es mal ganz schlicht zu sagen. Wir tun alles, damit wir am meisten Liebe bekommen. Manche Kinder wenden sich davon ab, die sagen, ich verzichte auf die Beziehung, ich werde komplett autonom, ich brauche gar nichts mehr von euch, ihr könnt mich mal. Und dann wenden sie sich quasi eigentlich von den Menschen ab. Das ist sehr, sehr schwierig später, weil man dann natürlich große Schwierigkeiten hat oft. Und aber die anderen versuchen halt eben so viel Liebe zu ergattern wie möglich. Und wenn du gelernt hast, deine Eltern reagieren mit Zuwendung auf Leistung, und dann ist das ja auch nicht jede Leistung, sondern eine bestimmte Art wahrscheinlich von Leistung. Da haben Eltern einen sehr unterschiedlichen Fokus. Und dann hast du gelernt, darin gut zu werden und hast quasi übernommen, wie deine Eltern darüber denken, wenn du das nicht schaffst. Und das, dann holst du halt die siebenschwänzige Peitsche raus, und dann wird sich abgestraft, weil man das eben nicht so gemacht hat, wie man das hätte sollen in der inneren Überzeugung. Leistung ist zum Beispiel überhaupt nicht mein Thema.
Aber meins interessanterweise auch nicht. Also ich würde sagen, wenn es so wäre, ich beobachte es ehrlich gesagt aber mehr bei Männern als bei Frauen.
Ja, ist sehr unterschiedlich. Es gibt da sicherlich immer noch sehr viele geschlechtsspezifische Unterschiede, welche Gefühle erlaubt sind mehr bei Frauen, welche Gefühle mehr bei Männern erlaubt sind und wie Männer eben mehr geprägt sind, quasi ja Leistung zu bringen quasi. Und eben das macht sicherlich einen Unterschied. Aber die Frauen rücken in puncto Leistung schwer nach. So, leider, also auf einer bestimmten Ebene leider.
Ich würde aber sagen, es gibt einen Punkt, wo Körper und Leistung und Mitgefühl für sich selbst in Resonanz und Kombination miteinander exzellent funktionieren, nämlich wenn es darum geht, dass jemand krank ist. Wir haben uns neulich darüber unterhalten, dass es noch in den 80er Jahren, ich glaube bis in die 90er, vermutlich bis heute, immer noch gang und gäbe ist, die Formulierung zu benutzen, ja, der hat krank gemacht. Und ich kenne 1000 Beispiele, wo ich gemerkt habe, ich fange jetzt gerade an, nicht mehr so zu funktionieren, wie ich sollte, weil da kommt irgendwie ein Schnupfen. Eigentlich sendet mir mein Körper alle Signale, die ich brauche, um mich ins Bett zu legen. Aber ich nehme halt einfach ein paar Ibus und lege mich eine Stunde hin und am nächsten Tag bin ich wieder am Start. So. Also das heißt, ich habe überhaupt kein Mitgefühl für mich. Nämlich niemand sagt zu mir, Süße, du bist einfach krank, leg dich mal hin. Schaffe ich nicht. Ich bleibe im Leistungsmodus und ich gehe über meinen Körper hinweg. Das ist ja so ein Klassiker eigentlich, oder?
Ja, also da kommen, glaube ich, verschiedene Stränge zusammen an der Stelle, das Außenansicht, Innenansicht. Aber wie du ja schon gesagt hast, unser Körper, also wenn wir mit irgendwas im Krieg sind, dann ist das unser Körper in den meisten Fällen. Und in dem Fall meine ich Krieg, wirklich Krieg. Also die meisten Leute schauen sich im Spiegel an und sagen innerlich, ich könnte kotzen. Was, wenn wir uns vorstellen, ich mache das gerne als Beispiel, wenn wir den inneren Dialog nehmen, zum Beispiel auf den Körper betrachtet, aber auch sonst auf mich betrachtet. Und wir stellen uns vor, dass wir diesen Dialog mit einem Kind führen. Also, dass ich eine Woche lang mit einem Kind so spreche, wie ich das mit mir selber 24 Stunden am Tag mache. Alles, was ich mir sage, sage ich diesem Kind. Und dann sich wirklich, wirklich damit mal auseinanderzusetzen, was ich denn glaube, wie dieses Kind reagiert, wie das emotional reagiert und wie das nach einer Woche drauf ist. Und die meisten würden dann wahrscheinlich sagen, es würde wahrscheinlich sowieso nach 2 Minuten einfach nur in Tränen aufgelöst da sitzen und nach einer Woche wäre es einer Depression nah. Und gleichzeitig aber nehmen wir uns an der Stelle überhaupt nicht ernst. Also das ist wie, als wäre das völlig unwichtig, wie wir mit uns selber kommunizieren oder wie unser Kopf da unterwegs ist so und die innere Stimme. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich eigentlich genauso reagiere wie dieses Kind, wieso sollte ich einen Funken anders reagieren? Ich bin auch ein Mensch, sozusagen. Dann weiß ich auch, warum ich abends vielleicht noch müder bin, als ich sein müsste und morgens noch ungerner aufstehe, als ich es vielleicht sonst täte, so. Weil wer will so einen ganzen Tag behandelt werden? Niemand, so. Und dennoch nehmen wir es gleichzeitig eben nicht ernst. Wir spalten das ab. Man sagt dissoziieren. Ich fühle quasi nicht mehr, was ich mit mir selber tue. Und es läuft wie so ein Nebenprogramm, von dem ich so tue, als wäre es gar nicht da oder als hätte es keine Wirkung. Und das ist tatsächlich eine Katastrophe und hat einfach immens viele Auswirkungen, auch psychosomatisch, weil ich bringe mich in eine Dauerstressschleife damit. Und es ist einfach überhaupt nicht schön, so wenig liebevoll mit sich selbst zu leben, weil ich sage immer, wenn wir mit einer Person wissen, dass wir alt werden mit ihr, dann ist das mit uns selber so. Und wir sind quasi, wenn wir anfangen zu erkennen, in welchem Kriegszustand wir tatsächlich mit uns sind und in einem Krieg, vor allem mit unserem Körper, den wir nur verlieren können. Wir können den nicht gewinnen, weil dieser Körper wird nicht morgen aussehen wie von Heidi Klum oder so. Ich glaube, ich will es auch gar nicht, aber auf jeden Fall, er wird das auch nicht tun. So, aber wenn ich mir jeden Tag im Kino, im Spiegel 5-mal sage, na, heute würdest du aber kein Foto bekommen, dann macht das was mit mir. So, und wenn wir anfangen, wirklich zu fühlen, was es mit uns macht, dann gehen wir echt in eine Krise. Das tut richtig, richtig weh. Dann fangen wir an zu merken, wie viel Selbstwert uns fehlt, was für Auswirkungen das hat. Warum wir in Beziehungen vielleicht auch zulassen, dass Leute uns schlecht behandeln. Ja, weil wenn ich selbst mich schon so behandle, warum sollte ich dann Nein sagen, wenn mir ein Beziehungspartner sagt, du bist ein bisschen zu fett, du solltest abnehmen. So, weil ich denk's ja sowieso schon den ganzen Tag. So, und da hängt so, so viel dran, wie wir mit uns selber umgehen. Und wie gesagt, wir können diesen Krieg nicht gewinnen, weil wir werden mit diesem Körper geboren und wir werden mit ihm sterben, so. Und ich verdeutliche das manchmal, indem ich sozusagen vormache, was wir machen, nämlich dass wir uns wirklich den ganzen Tag eigentlich Ohrfeigen geben. Und das kann kaum jemand gut aushalten, sich das anzuschauen, ja, wenn ich anfange hier rechts, links, aber das ist das, was wir de facto tun. Und der Prozess, sich das wieder abzugewöhnen, ist einfach auch überhaupt nicht leicht, auch wenn viele Selbsthilfebücher glauben oder einem glauben machen, ja, da muss man ein bisschen dran arbeiten, dann ist das weg. Nein, das ist leider nicht so.
Also das kann ich aus der eigenen Aufarbeitung meiner Geschichte genauso bestätigen. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist ein unglaublich lohnenswerter Prozess, das Leben im Grundstein total verändert. Es gibt ein Leben vorher und es gibt ein Leben danach. Und das, was du gerade geschildert hast, das finde ich so interessant, da würde ich gerne nochmal, weil das so unheimlich komplex ist und so auch diffus, nämlich diese Schwelle, dass vielleicht Menschen noch verstehen, dass es nicht okay ist, so mit sich zu sprechen oder mit einem Kind zu sprechen. Und dann kommt ein ganz entscheidender Punkt, den du auch gerade beschrieben hast, nämlich wir lachen das so weg. Kommt da eine neue Stimme, die sagt, ach, alles Quatsch, alles nicht so wichtig?
Nee, ich glaube, da kommt einfach die Angst vor dem Schmerz. Also Menschen sind ja extreme Schmerzflüchter quasi. Und wir fliehen auch eher vom Schmerz, als dass wir zur Lust gehen. Also wenn wir die Wahl haben, wählen wir eher die Flucht vom Schmerz, als zur Lust zu gehen, sozusagen. Es ist viel ausschlaggebender, weil Schmerz kann uns umbringen. Das heißt, es ist evolutionär einfach viel, viel tiefer drin, dass wir von Schmerz weggehen. Aber, und das finde ich total interessant, ich lese gerade ein Buch über Dopamin und die beschreibt sehr gut, dass es halt eine Schmerz-Lust-Achse gibt. Und dass, wenn wir quasi auf diese Lust-Achse gehen, danach ein Ausgleich kommt, um die wieder ins Equilibrium, ins Gleichgewicht zu bringen. Und dass wir in einer Gesellschaft leben, die quasi Schmerz nicht mehr zulassen will. Also alle versuchen, so wenig Schmerz wie möglich zu haben. Und das ist das Spannende, gleichzeitig haben wir die höchsten psychischen Erkrankungen, die wir jemals hatten. Wir haben mehr Depressionen, wir leben komplett im Wohlstand und haben trotzdem mehr Depressionen, Angststörungen, und etc. etc. als wir je hatten. So, und man geht davon aus, dass wir eigentlich quasi auch einen anderen Stimulus brauchen, um im Gleichgewicht zu bleiben. Sowas wie der Wim Hof macht mit Eisbaden oder so. Also sozusagen, oder die diese Mud Races, ja, die Spartan Race, wo man durch den Schlamm robbt und es einfach wehtut und. Und dass quasi unser Körper darauf eingestellt ist, dass auch Sachen wehtun müssen. Und da überhaupt keine Balance mehr drin ist, so. Und ein Kollege sagt immer, Menschen werden zunehmend selbstphobisch. Das heißt, wir versuchen uns so auszuweichen und voll zu ballern mit Eindrücken von außen, dass wir kaum noch mitbekommen wollen, was in ist. Marshall Rosenberg, der Gründer der gewaltfreien Kommunikation, der hat mal gesagt, it's to keep the wolves quiet. So, also die Wölfe in unserem Kopf quasi, die hungrigen Wölfe, stumm zu schalten, indem wir ständig von außen was reinnehmen. Das Dilemma ist nur, das geht davon nicht weg, es wird eigentlich mehr. Irgendwann wird der Schmerz von innen so doll werden, dass wir ihn nicht mehr ignorieren können. Entweder über Psychosomatik oder über andere Angststörungen oder was auch immer wir bekommen. Weil wir sind nicht dafür gebaut, quasi uns überhaupt nicht in Stille auch mit uns selber auseinanderzusetzen. Wir brauchen diese, eigentlich in uns selbst eine Heimat zu finden. Ich glaube, das Buch von der Stefanie Stahl ist deswegen so 100 Jahre auf der Bestsellerliste. Ich will gar nichts über den Inhalt sagen, weiß ich nur ansatzweise. Aber der Titel ist genial, nämlich es geht um Heimat finden. So, und ich glaube nicht, dass das Kind in uns unbedingt Heimat finden muss, sondern dass wir als Menschen eine Heimat finden müssen in uns selbst, in unserem Körper und in uns. Und dass das für viele Menschen ganz viel Sehnsucht auslöst. Tatsächlich das Wort Heimat, in Deutschland ist das ja noch überkoppelt, auch noch mit dem faschistischen Begriff. Und deswegen sind wir so heimatlos. Wir suchen im Außen ständig ein Zuhause, was wir eigentlich in uns und in Beziehung, ganz wichtig für mich, in Verbindung finden müssen, in einer echten Verbindung. Weil wir können kein Ich finden ohne ein Du. Es ist unmöglich, diese Idee von Autonomie, wir können das alles alleine und mach das alleine und ich heile mich auch alleine und ich gebe mir selber Therapie alleine und Quatsch. Nein, das funktioniert nicht. Wir brauchen ein liebevolles Du, um in uns selbst landen zu können. Und das ist das, woran wir kranken, wenn wir das nicht hatten.
Mhm. Aber wenn du ihn schon ansprichst, dann hätte ich mal eine Frage. Wim Hof und seine Eisbademethode ist ja mittlerweile sehr populär. Ist das nicht dann auch im Grunde genommen eine Symptombekämpfung und etwas, ja, wo wir unserem eigenen Körper einfach mit einer unglaublichen Härte begegnen?
Bin ich nicht bei dir.
Nee.
Ja, ganz spannend.
Erzähl.
Ich glaube tatsächlich, also ich bin das absolute Oberweichei, was Kälte angeht, muss ich einfach wirklich vorausschicken. Und ich habe mich ein bisschen mit ihm auseinandergesetzt und mit dem, was er da macht. Und der hat ja eigentlich eine geniale Verbindung gefunden von Atem, was wir ja alle auch nicht mehr tun. So, kaum noch jemand atmet vernünftig, zu dem Körper einen Reiz zu setzen, den er überhaupt nicht mehr bekommt in unserer Wattebauschwelt sozusagen. Also wir sind weder Kälte noch Hitze ausgeliefert. Wir nehmen Schmerztabletten, sobald wir irgendwas haben. Und letztlich hat die Medizin sich darauf geeinigt, eine Symptombekämpfung zu machen. Das heißt, wir haben einen Stein im Schuh, nehmen eine Schmerztablette und denken, dann ist der Schmerz weg. Ist er natürlich nicht und die Ursache auch nicht, was viele verschiedene Implikationen dann eben nach sich zieht. Das, was er macht, ist ja quasi, Kälte holt dich gnadenlos in den Körper. Also eigentlich macht er sozusagen eine Schocktherapie für, du bist mit dem Kopf unterwegs, überall, du denkst dir das Leben schön, bla bla bla. Wir sind ja alle nur noch im Kopf unterwegs. So, und dann geh mal bis zur Hüfte in eiskaltes Wasser. Dein Denken reduziert sich ad hoc um 90%. Du bist komplett im Hier und Jetzt und du fühlst deinen Körper. Also du kommst einfach, das zieht dich in deinen Körper rein und du musst in eine Auseinandersetzung mit diesem Körper gehen. So. Und Das finde ich ziemlich genial tatsächlich, weil die meisten von uns so körperfern sind. Und im Körper, man kann sich im Kopf, also ich habe dann natürlich auch, ich bin ja auch jemand, die liest viel und so, und dann denkt, das hört sich total cool an, sehr spannend, spannend, spannend. Und dann denke ich mir das aus, wie spannend das ist, im eiskalten See zu, und so weiter. So, okay. Und dann stand ich im November dann mit einer Freundin am See, den Fuß reingehalten, ist so, nein, never. So alle Heldinnen-Fantasien, wie cool das ist, da drin zu schwimmen, mit einem Mal in der Realität gelandet. So, naja, also auf jeden Fall mit viel Hängen und Würgen habe ich es geschafft, mich einmal unterzutauchen. Aber das war der Wahnsinn, weil wir haben in unserer Gesellschaft kaum noch Realitätschecks mit der Natur. So, selbst Kinder fallen kaum noch hin oder brechen sich einen Knochen oder verstauchen sich was, klettern und sehen quasi wirklich Ursache und Wirkung oder Realität, wirklich, was ist Realität? Wir leben ja alle kaum noch in irgendeinem Realitätsbezug. Und so eine einfache Methode wie, geh doch einfach mal im November in den Baggersee, bringt dich sowas von schnell in deine eigene Realität und was du kannst und was du nicht kannst und wovon du träumst, wie heldenhaft du bist. Insofern finde ich daran ziemlich viel cool, ehrlich gesagt, so, und durchaus hilfreich, wenn man eben das nicht als, und das ist, glaube ich, die Gefahr, es geht nicht darum, das gegen sich selbst zu machen, sondern mit sich selbst und eine Erfahrung zu machen und die auch zu fühlen. Und das ist aber das Problem mit jedem Sport, dass eben auch Bewegung inzwischen als funktionales Mittel gesehen wird, um diesen Körper zu tunen und dass er gut aussieht. Und das ist nicht hilfreich. Aber selbst wenn wir nur im Zimmer Musik anmachen und tanzen und daran Spaß haben, ist es eine Form von Bewegung und vielleicht sich zu fühlen. Und das würde ich allemal vorziehen dem, dass ich mich 50 Minuten durch den Park prügel und mich überhaupt nicht fühle dabei, mir die Ohren voll knalle, mit Musik, mit dem Kopf wegdrohne und möglichst gar nicht fühle, wie ich unterwegs bin. Das ist der springende Punkt. Also wie lernen wir wieder, uns in unserem Körper wirklich zu fühlen? Und ohne das, und die meisten Leute denken, sie fühlen sich aber gar nicht wirklich, sie denken nur, dass sie sich fühlen, und das macht jeden Unterschied, auch natürlich in Beziehung, weil, oder in Gefühlen, also weil Emotionen finden nun mal im Körper statt. Es macht einen Riesenunterschied, wie du als Paar Sexualität lebst, ob du in deinem Körper bist oder ob du nur denkst, er muss gut aussehen und gut riechen und optimiert sein. Das macht alles einen Riesenunterschied, so. Ja.
Ich habe in den letzten 3 Minuten oder 4 auf jeden Fall eine neue Perspektive auf Wim Hof genommen. Du hast recht. Ich meinte das, glaube ich, so ein bisschen. Also ich habe immer so ein bisschen Befürchtung, dass es so, das meinte ich auch mit Symptombekämpfung, dass man sich da halt eben auch wieder so martialisch selbst begegnet. Und aber klar, ich habe mich aber auch wenig, muss ich gestehen, mit ihm beschäftigt. Also ich habe so einen Widerstand ein bisschen mit mir. Aber mir geht's wie dir. Ich hasse die Kälte. Vielleicht ist das auch einfach der Grund.
Ja, aber lustigerweise, der Kopf ist ja ein spannendes Mittel. Ich habe das irgendwie dann mal 4 Wochen gemacht und habe mich dann wirklich im Winter in die kalte Badewanne gelegt. Wirklich 10 Minuten. Das war für mich der absolute Durchbruch. So. Und das, was er sagt, das stimmt. Also es macht auch was mit deinem Selbstbewusstsein, zu merken, man kann sich durch Sachen durchatmen. Und der Körper reagiert anders, als man das denkt, und man fühlt den plötzlich anders und lebendiger, weil was Kälte auch macht, ist, dass es hochparasympathisch macht danach. Das heißt, unser Nervensystem fährt wirklich runter, und unsere Gesellschaft ist ja quasi immer ständig im sympathikotonen Zweig, das heißt in der hohen Erregung, und es muss Spaß machen, Freude, Leistung, alles immer hochgefahren. Manche sagen, wir atmen nur noch ein, niemand atmet mehr aus. Und Kälte bringt dich tatsächlich dazu, den Zweig zu wechseln ins Parasympathische. Das ist sozusagen evolutionär so angelegt. Wenn es sehr kalt wird, werden wir parasympathisch und ruhiger, und wir fallen mehr in den Körper, wir atmen anders. Und insofern, also ich will das gar nicht promoten oder so, aber insofern eben gibt es bestimmte Mittel, wie wir mehr eben landen können oder was uns vielleicht hilft am Anfang. Oder Leute wissen zum Teil nicht, wenn sie Migräne haben oder Kopfschmerzen, dass es sinnvoll sein kann, die Füße in eiskaltes Wasser zu tun, damit quasi die Energie vom Kopf weggeht oder so. Oder nach einem stressigen Tag kann das total hilfreich sein, die Füße eine Weile in eiskaltes Wasser, weil der Kopf leer wird. Also man weiß, je mehr wir denken, desto weniger sind wir im Körper. Also Menschen, die quasi den ganzen Tag denken, sind, es ist eigentlich ein Symptom dafür, dass wir wenig im Körper leben und verkörpert sind. So, mein Kopf ist über die Jahre so viel stiller geworden. Das ist unbeschreiblich. Also das macht einen riesen Unterschied, wenn ich aufräume, im Körper lande, friedlicher mit mir werde, den inneren Dialog umstelle auf freundlicher und plötzlich hat man da viel, viel, viel mehr Ruhe.
Ich finde es ganz interessant, was du gerade gesagt hast, dass wir alle so getrennt sind von unserem Körper und gleichzeitig, wie wir auch schon besprochen haben, sind wir so im Krieg mit diesem Körper, als wären wir getrennt. Bedingt das eine das andere?
Ja, also ich glaube, wir haben ja leider irgendwann die Entwicklung gehabt, dass die dann gegipfelt ist bei Descartes mit "Ich denke, also bin ich". Und danach fing eine ziemlich grausame Zeit an, wo quasi abgestritten wurde, dass dieser Körper überhaupt Gefühle hat quasi. Und ganz fiese Tierversuche angefangen haben. Die ganzen Tierversuche haben da angefangen, weil man Tieren abgesprochen hat, dass sie Gefühle haben, dass sie überhaupt was fühlen dabei. Bis in die 70er hat man Babys noch operiert ohne Narkose zum Teil, weil man davon ausgegangen ist, dass das einfach nur irgendwelche Körperteile sind, die gar keine echten Gefühle haben. Also so stark hat uns das geprägt quasi, diese Trennung zwischen Körper und ich. Die Neurowissenschaften sind da inzwischen viel, viel weiter. Also es ist eigentlich ein überkommenes Paradigma. Man weiß heute, wir sind ein Körpergehirn. Ja, dieses Kopfgehirn ist sowieso nur ein Gehirn von mehreren, die wir haben. Und kriegt die meisten Informationen, gehen vom Körper hoch und nicht vom Gehirn runter. Und das Gehirn ist eigentlich nur dafür verantwortlich, diesen Körper irgendwie gesund zu halten und irgendwie da das Ganze ja am Leben zu halten. Das ist die Hauptfunktion. Und wir sind wirklich unser Körper. Ich kann dir anhand von Haltung von Menschen sagen, welche Geschichte sie hatten, welche Hauptprobleme sie haben. Oder wir die Individualisierung, wir erkennen alle Freunde von Weitem an ihrer Haltung. Wir müssen nicht das Gesicht sehen, sondern wir haben alle sozusagen wie einen Fingerabdruck im Körper, der sich zeigt. So, wir sind wirklich unser Körper und anhand von Haltung kann man schon sehen, zum Beispiel, welche Gefühle Menschen näher sind oder ferner sind. Also all das drückt sich in meiner Haltung aus. Nicht, ich meine wirklich nicht die Körpersprache, sondern wirklich Haltung. So.
Also sprich, wenn wir mehr mit uns fühlen wollen, brauchen wir auch auf jeden Fall mehr Mitgefühl für diesen Körper, in dem wir leben. Wir haben ja auch nur den einen.
Ja, wir haben nur einen und spätestens wenn wir krank werden, wird unserem Kopf schmerzlich bewusst, dass er doch darauf angewiesen sein könnte, dass dieser Körper existiert quasi. Und wenn wir Freude im Leben haben wollen, dann geht das auch über körperliche Lebendigkeit. Also Freude, die im Kopf ist, ist Spaß. Ja, da kann ich irgendwie mal, und ist Genuss. Das ist eine Droge quasi für, aber wenn ich Freude im Körper habe, dann ist das eine andere Art von Tiefe, die ich empfinde und von einer andere Art von Lebendigkeit und vielleicht sogar auch Demut fürs Leben an und für sich so. Da sprechen wir über eine ganz andere emotionale, ja, Tiefe. Und ich glaube auch, um an den Anfang zurückzukommen, ich glaube, nur wenn ich mit mir wirklich in Frieden lebe, kann ich auch in Frieden mit anderen leben und auch wirklich empathisch sein für das, wo andere herkommen. Das, was wir wirklich gesellschaftlich merken, man sagt ja oft, die soziale Kälte nimmt zu, ist, dass Menschen so alle mit sich beschäftigt sind und eigentlich ständig in diesem übererregten Modus sind, dass sie eigentlich immer schon gucken, oder alles als Angriff verstehen. Das ist zum Beispiel eigentlich ein Traumasymptom, ja, dass ich fast alles, was von außen kommt, erstmal als Angriff interpretiere und gar nicht überlege, von wo kommst du eigentlich? Wie hast du es gemeint? Oder wahrscheinlich hast du mir wahrscheinlich nicht die Vorfahrt abgeschnitten, um uns beide umzubringen, sondern sehr viel wahrscheinlicher ist, dass du mich tatsächlich nicht gesehen hast und du dich genauso erschreckt hast wie ich. Aber man kann sehen, wenn Leute sich erschrecken, die sofort zuschlagen, ja, wo die, ich meine jetzt auch verbal, manche auch körperlich tatsächlich, wo du, daran kannst du selber sehen, wo du innerlich verortet bist, also ob du im Frieden lebst quasi oder in einem latenten Kampfzustand. Und ich glaube, wir würden alle und auch die Gesellschaft und die Erde an und für sich würden wahnsinnig profitieren, wenn wir Frieden finden mit uns. Aber es ist einfach ein Prozess, das ist nichts, was man jetzt heute beschließt und morgen hat man's, sondern es ist ein an sich dranbleiben, eine Auseinandersetzung mit mir selber, ein Lernen wieder mich zu fühlen, aber auch ein Lernen, wie geht eigentlich Kontakt, wie können wir uns gegenseitig unterstützen auf unserem Weg.
Ich muss sagen, dass ich auch mein Leben lang dachte, ich sei ein mitfühlender Mensch. Und aber heute weiß, oder ein empathischer Mensch, also ich hab da nicht differenziert zwischen empathischen Menschen oder mitfühlender Mensch, und muss aber heute gestehen, mit dem erlernten Mitgefühl für mich und auch dem gefühlten Mitgefühl für mich, dass es mir jetzt eigentlich wirklich erst gelingt, bei mir zu sein und trotzdem jemanden anderes in seinem Gefühl zu halten, ohne mit ihm in die Traurigkeit zu gehen. Weil das wäre Mitleid oder was? Wie würdest du das nennen?
Also ich sag mal, Mitleid ist eigentlich sozusagen eine Möglichkeit, eigentlich nichts zu fühlen. Also das ist sozusagen, da mache ich Gucci Gucci, oh, das tut mir echt leid für dich, das ist ja ganz schlimm, aber ich öffne nicht mein Herz dabei. So, das ist, glaube ich, der Unterschied. So, und Mitgefühl ist wirklich, und das ist noch ein spannender Punkt, den du ansprichst. Mitgefühl ist, dass ich bei dir sein kann, ohne mich zu verlieren. Und das ist eine Form von Kontakt, die wir als Kinder hätten lernen sollen, haben wir aber oft nicht. Wir haben gelernt, entweder bin ich alleine oder ich bin in der symbiotischen Verquickung quasi. Und wir haben auch oft gelernt, dass unsere Bezugspersonen uns nutzen für ihr eigenes Wohlergehen, dass wir dazu für zuständig sind, dass der anderen Person gut geht. Das übertragen wir natürlich auch später in unsere Beziehung rein. Und dieses hier bin ich, da bist du und das, was zwischen uns liegt, ist der Wir-Raum. Und den gestalten wir und ich muss mich nicht auflösen für dich. Das ist super schwer, auch Therapeuten können das ganz oft gar nicht so, weil wir das alle nicht gelernt haben. Und das heißt, wir müssen lernen, das zu erforschen. Wie ist das eigentlich, wenn ich bei mir bleiben darf und ich sein darf und du. Und ich trotzdem keine Angst habe, quasi dann aus der Beziehung zu fallen. Also ich mach mal ein Beispiel zum Beispiel, wie ich gerne arbeite. Ich lege einfach, wir sitzen zusammen und ich lege ein Seil zwischen uns als Grenze. Und ganz viele haben sofort das Gefühl, jetzt bin ich total alleine. So, und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass wir quasi in Kontakt gehen, indem wir immer darüber gehen mit unserer ganzen Aufmerksamkeit. Ich bin dann nur noch bei dir und eigentlich hast du kein wirkliches Gegenüber mehr. So, weil ich mich auflöse in dir. Und wenn wir es nicht anders kennen, denken wir, das ist schön oder das ist ganz angenehm oder was auch immer, aber es ist unglaublich anstrengend zum Beispiel. So. Und das zu lernen, ich darf mich fühlen und ich darf sogar etwas anderes fühlen als du. Das ist ein Weg, den hätten wir, wie gesagt, als Kinder eigentlich als Entwicklungsschritt hätten haben sollen. So, aber wir können das nachlernen. Es braucht halt ein bisschen und ist eine Fähigkeit zu unterscheiden. Das ist dein Leben und deine Perspektive und das ist mein Leben und meine Perspektive. Was wir heute zunehmend mehr erleben, ist, dass viele das offensichtlich nicht gelernt haben und eine andere Meinung sofort als bedrohlich empfinden und bekämpfen müssen. Also das ist der Wahnsinn, wie der Umgangston auch in sozialen Medien gerade, wo man anonym ist sozusagen, der Hammer. Also wo nicht mehr Menschen nicht mehr fähig sind dazu zu sagen, ah ja, das ist ja interessant, deine Meinung. Ich glaube, ich habe eine andere, aber good for you. So, also außer es ist eine Meinung, wo du menschenverachtend oder sonst was bist, da kann ich sagen, Veto, die sollte vielleicht geändert werden. Und ich glaube, dieser Bezug, dass wir sehen, was von dem, was wir tun und was wir denken, quasi ist nicht nur für uns gut, sondern auch für andere. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Überprüfung. Ja, wenn ich denke, keine Ahnung, alle Menschen, die so und so sind, sollten anders sein oder sollten, keine Ahnung, von diesem Planeten verschwinden, dann ist das einfach eine menschenverachtende Meinung. Und ich sollte gucken, ja, macht das die Welt besser? Und zwar nicht nur für mich, sondern eben auch für die andere Person. Das ist für mich die Überprüfung, die ich mache, für mich selber, auch in meinen Handlungen. Ist das etwas, was anderen schadet, oder macht das die Welt oder unsere Beziehung eben im Allgemeinen besser oder schlechter? Und wenn ich merke, es macht schlechter, versuche ich immer mehr und öfter den Mund zu halten.
Das ist eine sehr, sehr schöne Inspiration zur derzeitigen Situation, finde ich, in diesem Land. Dies hier ist kein Corona-Podcast. dies hier ist auch kein Podcast, wo darüber diskutiert wird, was richtig oder falsch ist. Aber das, was du gerade gesagt hast, da war sehr viel Liebe für die Menschheit drin. Und ich finde auch genau das, was uns wirklich völlig abhanden gekommen ist. Ich habe das selber nie in den Händen gehabt und ich habe es noch nicht gelesen. Vielleicht kennst du es. Es muss so ein Klassiker geben. Ich bin okay, du bist okay. Und da muss ich oft dran denken, dass wir nicht einfach öfter mal das Recht haben beiseite legen oder diesen Drang danach Recht zu haben und einfach zu sagen, hey, weißt du was, ich sehe es anders, aber du bist okay, ich bin okay. Und diese Perspektive wechseln, weil ich glaube, da wäre ein großer Schritt auch gegangen, tatsächlich im Mitgefühl für alle Beteiligten.
Ja, ich würde sogar noch weitergehen, es eine Neugier zu entwickeln für den anderen Standpunkt. Vielleicht weißt du ja was, was ich nicht weiß. Oder vielleicht hast du eine Perspektive, die viel intelligenter ist als meine. Um Gottes Willen, sowas könnte möglich sein. Also eigentlich natürlich sehr schwierig, aber womöglich ist es denkbar, dass jemand auf dieser Welt mehr Informationen hat als ich oder einen Blickwinkel hat, den ich noch nicht mal in Betracht gezogen habe. Und ich glaube, wenn wir uns mit Neugier statt mit Abwehr begegnen würden, wäre sehr, sehr viel geholfen, weil ich glaube, dass Menschen, die wenig eigentlich bei sich sind und wenig Standing haben, müssen halt alles abwehren, was anders ist. Eigentlich ist es ein Zeugnis tiefer Verunsicherung. Und Neugier und Explorationsverhalten ist das, was wir haben können, wenn wir uns sicher fühlen. In uns selber und in der Welt. Und das ist das Erste, was wegfällt, quasi auch schon bei eben kleinen Kindern, die anfangen, die Welt zu erobern, wenn sie zu viel unangenehme Dinge erfahren oder keinen sicheren Halt haben. Dann geben sie quasi Freiheit und Neugier auf für Sicherheit. Und das ist nichts anderes, was passiert mit Menschen. Sie wollen sichern ihren Standpunkt, was auch immer, alles in ihrem Leben. Und das machen sie auf Kosten von Neugier und Interesse. Und das ist einfach sehr, sehr schade und traurig eigentlich. Und bringt uns als Gesellschaft aber in Bereiche, wo wir irgendwann einen hohen Preis für zahlen werden.
Der 14. Dalai Lama hat 1935 gesagt, die Grundlage des Weltfriedens ist das Mitgefühl.
Ja, dem würde ich zustimmen. Ich habe früher zum Beispiel auch gelacht oder konnte das überhaupt nicht verstehen. Hat jemand, ich weiß nicht, wo der Herr der Spruch ist, Freundlichkeit ist ein Schmiermittel der Gesellschaft. Und ich fand das total oberflächlich. Inzwischen finde ich das eine sehr profunde, tiefgehende Aussage, weil Freundlichkeit ist das, was deinen Tag besser macht. Und wenn es nur ist, dass ich dir auf der Straße freundlich ausweiche. Und Freundlichkeit bedeutet, dass ich weiß, ich bin nicht alleine auf der Welt. Und es geht nicht alles immer nur um mich, sondern da sind noch andere Menschen, die ihren Weg haben, ihr Leiden hinter sich her schieben und. Das bedeutet einfach, eigentlich, ich sehe dich. Ja, ich sehe dich und du bist auch hier und du hast dasselbe Recht wie ich. Und ich möchte dir gerne freundlich begegnen, weil du bist ein anderes Lebewesen, ein anderer Mensch. Und ja, so inzwischen finde ich das so grundlegend, weil es macht so einen Unterschied für uns alle, wie wir uns gegenseitig behandeln. Und die Sekunde, dich anzuschauen, wenn du mir meine Apfelsaftschorle bringst und Danke zu sagen, das macht einen Unterschied, ob ich auf meinen Teller gucke oder gar nichts sage, wenn ich im Service bin. Es gibt so viele Kleinigkeiten, wo wir denken, das macht alles nichts, aber es macht eben doch was.
Liebe Dami Scharf, ich freue mich sehr, dass dieses Gespräch geklappt hat. Ich weiß, du stehst kurz vor deinem Weihnachtsurlaub, deswegen bin ich sehr dankbar, dass du dir noch die Zeit genommen hast. Wenn du Lust hast, würde ich auch am Schluss gerne mit dir etwas machen, das ich mit all meinen Gästen mache. Ich beginne einen Satz und du machst ihn einfach intuitiv zu Ende.
Okay.
Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist...
Das Erste, was ich morgens tue, ist tatsächlich aus dem Fenster zu schauen und erstmal in die Weite des Himmels zu schauen.
Am besten entspanne ich mich, wenn ich...
mit einem Buch im Café sitze.
Meinem inneren Schweinehund, wie er so schön heißt, begegne ich, indem ich...
es einfach tue.
Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich...
puh, wenn es einfach zu viel wird...
Bevor ich schlafen gehe,
lese ich am liebsten noch ein bisschen.
Als ich 20 war, dachte ich,
dass ich alles weiß und die Weisheit mit Löffeln gefressen hatte.
Ja, kenne ich. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass
ich ein ganz guter Mensch bin.
Was diese Welt dringend braucht, ist
mehr Freundlichkeit und Liebe.
Achtsamkeit bedeutet für mich,
zu merken, was ich tue und was es für eine Auswirkung hat.
Und zum Schluss, Liebe ist.
Liebe ist jemanden und mich selbst so zu mögen, dass ich das Allerbeste für diese Person wünsche. Auch wenn es bedeutet, dass sie ohne mich weitergeht.
Liebe Dami Scharf, das war ein wunderbares Gespräch. Wir sind eine Woche vor dem Heiligen Abend und ich wünsche dir einfach jetzt schon mal frohe Weihnachten und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht nächstes Jahr wiedersehen.
Ja, das war sehr, sehr toll. Vielen, vielen Dank. So, war echt ein schönes Gespräch und ich danke dir für die Einladung.
Und natürlich wie immer auch ein riesen Dankeschön an euch, dass ihr diesen Podcast teilt, dass ihr ihn überhaupt anhört und natürlich auch für eine kleine freundliche Bewertung auf Apple Podcasts. In einer Woche, also diesmal müsst ihr nicht so lange warten, gibt es eine Sonderfolge und die ist, muss ich echt gestehen, ein Knaller. Das epische Werk Gespräche mit Gott, das vielleicht jetzt auch in diesem Moment in eurem Bücherregal steht, wurde bis heute über 15 Millionen Mal in aller Welt verkauft und in 37 Sprachen übersetzt. Und ich kann mir als Gast für den Heiligen Abend wirklich niemand Tolleren vorstellen als den Autoren dieses Buches. Ich spreche mit Neil Donald Walsh über Gott. Die Folge erscheint am Heiligabend und ich freue mich sehr, wenn ihr dabei seid. Bis dahin bleibt wie immer gesund, zuversichtlich und neugierig. Bis dann.
Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.